Ja, ich habe ja gerade schon erzählt, ich bin Lehrer an der Bibelschule am BSK, am Bibelstudienkolleg. Und da gehört es auch dazu, dass unsere Studenten Ausarbeitungen schreiben müssen. Und zum einen gibt es da so Prüfungen, die sie haben im praktischen Bereich, mal eine Jungscha-Stunde, Teenie-Stunde, eine Predigt halten. Und auf jeden Fall gibt es da zur Übung vorher so eine Ausarbeitung, so einen Stundenentwurf, den sie machen müssen. Und da kommt es hin und wieder mal vor, dass diese Ausarbeitungen, kennt ihr ja sicherlich auch von der Schule, nicht ganz so optimal laufen. Und ich mag das eigentlich immer gar nicht, da ja, schlechte Noten zu geben. Und vor einiger Zeit hat da eben einer unserer Studenten da so eine Arbeit abgegeben, die war wirklich nix. Und als ich ihn das nächste Mal gesehen habe, dachte ich mir schon, oh Mann, wie gehst du jetzt auf ihn zu? Was sagst du jetzt zu ihm? Und ich kam so zu ihm und habe so gemeint, oh, es tut mir echt leid. Das mit der letzten Arbeit, das war leider nicht so gut. Und er sagte so: Ach du, keine Sorge, mein Liebestank ist voll. Und ich war so ein bisschen überrascht. Ich dachte so, da kommt jetzt irgendwie Frust, Enttäuschung. Und er war ganz entspannt und sagt: Du, mein Liebestank ist voll. Und ich glaube, diese Aussage, mein Liebestank ist voll, ist vielleicht auch ganz wichtig für das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen: Liebe als Lifestyle. Weil wir uns die Frage stellen können, wie sieht es denn eigentlich mit unserem Liebestank aus? Ist der voll? Oder ist der halb voll? Ist der leer? Und es beginnt ja schon mit der allerersten Frage: Wo kommt die Liebe eigentlich her? Und da heißt es in 1. Johannes 4, Vers 19, da lesen wir, dass Johannes sagt: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Johannes sagt also, wir sollen einander lieben, wir sollen andere lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, wer ist denn er? Wer hat uns denn zuerst geliebt? Es geht hier um Gott natürlich. Er hat uns geliebt und deshalb können wir andere lieben. Das heißt, weil unser Liebestank voll ist, können wir jetzt andere lieben. Hört sich alles schön und gut an? Aber vielleicht sitzt du heute Abend da und sagst dir: Ja, cool, du redest hier von Liebe, oder höre ich ständig bei euch Christen, ihr redet immer davon, dass Gott uns liebt, aber ich sehe davon in meinem Leben relativ wenig. Da ist immer davon die Rede: Ja, Jesus liebt dich, aber ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass er mich liebt. Wo sehe ich das in meinem Leben? Mir geht es gerade ziemlich schlecht. In der Schule, im Beruf, wo auch immer. Es funktioniert nicht. Beziehungen, die in die Brüche gehen, und in der Familie ist alles andere als heile Welt. Vielleicht sind es auch ganz andere Dinge. Aber vielleicht stehst du da und sagst: Ja, ich würde es gerne glauben, aber wo beweist mir Gott denn, dass er mich tatsächlich liebt? Und das ist eine berechtigte Frage. Und das ist eine ganz wichtige Frage, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir wirklich sicher wissen, ob Gott uns wirklich liebt. Und da lesen wir in Römer 5, Vers 8: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott beweist also seine Liebe zu uns, indem er bereit war, für uns am Kreuz zu sterben. Das müssen wir uns klar machen. Gottes Liebe, das ist nicht etwas, was von unseren Gefühlen abhängig ist. Eine coole Lobpreiszeit, ich fühle mich so richtig geliebt, ich spüre richtig die Liebe Gottes, jetzt ist sie da. Und 2 Tage später auf der Arbeit, es läuft gerade alles schief und die Liebe Gottes ist weit weg. Wisst ihr, das mit der Liebe ist so: Es gibt Momente, da spürt man Liebe, und es gibt Momente, da spürt man die Liebe nicht. Das kennen wir alle, entweder von Beziehungen, aber vielleicht auch von der Familie her. Es gibt Momente, da spürt man die Liebe zur Familie, zu den Eltern, zu den Geschwistern, zu meiner Frau, zu meinen Kindern, und es gibt Momente, da spüre ich relativ wenig von der Liebe. Gefühle sind nicht am Ende das Entscheidende, aber die sind wichtig. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass Gott seine Liebe zu uns dadurch bewiesen hat, dass Jesus für uns gestorben ist. Und jetzt kommt's: Als wir noch Sünder waren, heißt es da. 2 Verse später in Römer 5, Vers 10 ist davon die Rede: Als wir noch seine Feinde waren. Das heißt, woher weiß ich, dass Gott mich liebt? Weil er bereit war, für mich zu sterben, und noch nicht mal zu dem Zeitpunkt, wo ich schon sein Freund war, sondern wo ich eigentlich noch ein Feind von ihm war. Er war bereit, diesen ganzen Weg zu gehen. Und da können wir viele andere Bibelstellen auch noch aufzeigen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Das heißt, Jesus ist bereit, den Weg ans Kreuz zu gehen und es nicht einfach nur so, nicht einfach nur aus reinem Pflichtgefühl, sondern aus Liebe, weil er Interesse an uns Menschen hat, weil er möchte, dass wir in Ewigkeit mit ihm vereint sind. Und deshalb ist er bereit, alles dafür zu geben. Also wo kommt die Liebe her? Die Liebe kommt von Gott. Wir haben es gerade gelesen im Johannesbrief, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Da steht nicht, lasst uns lieben, damit er uns liebt. Oder wir müssen lieben, damit wir von Gott geliebt werden können, sondern da steht klipp und klar, wer liebt zuerst, das ist Gott. Und unsere Liebe ist letztendlich eine Antwort auf seine Liebe. Okay, mal angenommen, wir haben das jetzt soweit verstanden. Wir sagen, okay, kann ich damit gehen? Jesus liebt mich und weil er mich liebt, will ich jetzt auch andere lieben. Kommt jetzt die nächste Frage, was ist jetzt der Antrieb meiner Liebe? Und ich habe die nächste Frage gestellt mit Pflichtgefühl oder wahre Liebe. Zu dem Bibelvers kommen wir gleich, den ich damit dazu geschrieben habe. Aber es macht einen großen Unterschied, ob wir aus Pflichtgefühl lieben oder ob das wahre Liebe ist, die dahinter steht. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das vielleicht an vielen Stellen nachempfinden können, was Liebe aus Pflichtgefühl bedeutet. Ich möchte es mal an einem Beispiel deutlich machen und ihr könnt mitgehen, was ihr besser findet. Okay? Ich bin jetzt mittlerweile schon seit 10 Jahren mit meiner lieben Frau Katharina verheiratet. Und ich finde, eine der wichtigsten Dinge in einer funktionierenden Ehe ist natürlich die Treue, dass man sich gegenseitig treu ist. So, was fändet ihr jetzt besser? Was haltet ihr für die bessere Art der Liebe in Bezug auf die Treue? Dass ich sage, okay, ich weiß, ich bin pflichtbewusst, es gehört dazu, dass ich meiner Frau treu bin und ich mache mir zwar die ganze Zeit Gedanken darüber, mit anderen Frauen was anzufangen, es dreht sich die ganze Zeit in meinen Gedanken, dass ich über andere Frauen nachdenke, aber weil ich ein pflichtbewusster Ehemann bin, gehe ich nicht fremd und bleibe meiner Frau treu. Wie würdet ihr euch als Frau fühlen? Möglichkeit 2, ich liebe meine Frau so sehr, dass ich gar nicht auf die Idee komme, über andere Frauen nachzudenken. Es ist gar keine Option, weil ich gar kein Interesse daran habe, über andere Frauen nachzudenken. Was ist wahre Liebe? Was ist Pflichtgefühl? In dem Beispiel, glaube ich, ist es relativ klar. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, was ist besser. Aber im täglichen Umgang miteinander, wie oft sind wir von Pflichtgefühl geprägt, dass wir das halt tun? Ja, als Christ musst du doch das halt tun. Da ist es doch wichtig. Wir wollen doch lieb und nett zueinander sein, auch in der Gemeinde. Da ist es doch wichtig, freundlich zu sein. Aber bin ich freundlich aus Pflichtgefühl, weil es sich halt so gehört? Oder bin ich freundlich, weil ich den anderen liebe? Strengt mich das an, weil ich es tun muss? Oder ist es für mich das Selbstverständlichste der Welt, dass ich es einfach tue? Und mit Gott können wir ja gleich weitermachen. Auch mit Gott geht es ja weiter. Diene ich Gott, weil es meine Pflicht ist, als Christ Gott zu dienen? Diene ich Gott? Eigentlich habe ich eigentlich viel mehr Bock, andere Sachen zu tun. Eigentlich sind mir andere Dinge viel wichtiger. Aber aus Pflichtgefühl gehe ich dann halt doch in die Gemeinde. Aus Pflichtgefühl bete ich doch. Oder tue ich es, weil ich gar nicht anders kann, weil mir das Herz überläuft. Was ist also mein Antrieb? Pflichtgefühl oder wahre Liebe? In Philipper 2, Vers 5, ihr seht es, da steht, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Das heißt, wir sollen so mit der Haltung unterwegs sein, mit der Jesus auch unterwegs war. Und auf diesen Vers folgen 6 gigantische Verse, wo uns beschrieben wird, was Jesus für uns getan hat. Und da heißt es, dass Jesus letztendlich für uns darauf verzichtet hat, auf seine göttliche Gestalt. Er war bereit, Mensch zu werden. Er war bereit, diesen ganzen Weg zu gehen, sich zu erniedrigen, für uns ans Kreuz zu gehen. Er war bereit, für uns alles zu geben. Er war bereit, aus Liebe auf seine Vorrechte zu verzichten. Und er hat es eben nicht alles aus einem lästigen Pflichtgefühl herausgetan, sondern freiwillig aus Liebe. Das war sein Antrieb. Das heißt, aus Liebe war Jesus bereit, all das zu geben. Und ich weiß nicht, ob er euch schon mal genaue Gedanken darüber gemacht hat, was das für ihn alles bedeuten musste. Seine himmlische Herrlichkeit zu verlassen, Mensch zu werden und jetzt nicht hier als, unter den Menschen als König aufzutreten, was er gleich hätte tun können, sondern in den ärmlichsten Verhältnissen groß zu werden, in einem Stall geboren zu werden, am Ende von seinen eigenen Geschöpfen verspottet, ausgepeitscht, angespuckt, ans Kreuz geschlagen zu werden. Und er hat es alles in Kauf genommen. Er hat jederzeit die Macht gehabt zu sagen, nee, ich höre auf, zu viel. Aber er hat es nicht gemacht. Warum? Aus Liebe. Weil wir ihm so wichtig waren, dass er all das in Kauf genommen hat. Und wir sehen, wenn wir in den Philipperbrief schauen, und kleine Empfehlung, lest wirklich mal den ganzen Philipperbrief durch. Weil gerade diese Liebe als Lifestyle ist eigentlich doch das große Thema des ganzen Philipperbriefs. Da ist dieses Herzstück, dieser Text über Jesus in Philipper 2. Aber wir sehen auch bei Paulus, bei einem gewissen Epaphroditus, bei den Philippern selber, was Liebe bedeutet. Paulus, der sitzt im Gefängnis und er erlebt gerade, wie das dazu dient, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Er sitzt im Gefängnis, er erlebt gerade mit, wie andere in der Gemeinde versuchen, diese Situation auszunutzen. Und er sagt, du, es geht hier nicht um mich, es geht darum, dass Jesus verkündigt wird. Und wenn das gerade passiert, dann ist mir das andere egal. Er steht am Ende sogar so weit, dass er sagt, ich weiß nicht mal, ob ich weiterleben werde. Aber ich weiß auch nicht, was ich wählen würde. Weil einerseits freue ich mich so sehr drauf, Jesus zu sehen. Ich sehne mich so danach, bei ihm zu sein. Und auf der anderen Seite weiß ich aber genau, dass ich den Philippern eigentlich noch so viel Gutes tun kann. Und gerade seine Liebe ist es, die ihn nicht entscheiden lassen kann, ob er lieber bei Jesus wäre oder wieder bei den Philippern. Wir sehen den Epaphroditus, das ist ein Mann aus Philippi, den sie zum Paulus schicken, weil sie sich um ihn sorgen und eben Gefängnisaufenthalt damals nicht so entspannt war, dass man dort, was heißt entspannt, ist auch heute nicht entspannt, versteht mich nicht falsch, aber dass das zu einer Zeit war, wo du letztendlich nicht sicher warst, kriegst du überhaupt was zu essen, zu trinken, wirst du dort überhaupt versorgt oder wirst du letztendlich dort elendig sterben. Das heißt, sie haben ihn hingeschickt, damit er dort für Paulus da ist, damit er ihn versorgen kann, und Epaphroditus wird sterbenskrank. Und Paulus sagt am Ende selber, hey, er hat für dies, aus Liebe hat er letztendlich alles gegeben, er war sogar bereit, sein Leben zu geben für mich. Also wir sehen hier verschiedene Leute, die uns da vorgestellt werden, die aus Liebe alles für den anderen geben, die bereit sind, auf eigene Vorrechte zu verzichten, die das alles freiwillig tun. Und die Frage, die ich mir stelle, wenn ich diese Texte lese, ist, wie schaut es mit mir aus? Bin ich von dieser Liebe angetrieben? Ist es wirklich das Selbstverständlichste für mich, mit so einer Liebe zu lieben? Oder ist es doch oft eher irgendwie so ein Pflichtgefühl, wenn überhaupt? Dass ich, wenn ich anderen Gutes tun will, ich habe ja gerade schon gesagt, wie versuche ich das in mein Leben zu integrieren? Ja, der Versuch ist immer schön, aber wie sieht es dann tatsächlich im Alltag aus, gell? Wie lebt man es dann tatsächlich? Wie häufig liegt es daran, oder wie häufig ist der Antrieb doch eher ein Pflichtgefühl? Es kratzt sich halt. Natürlich ist es auch nicht falsch, anderen Gutes aus Pflichtgefühl heraus zu tun. Aber ich glaube, es ist immer besser, es aus wahrer Liebe zu tun. Jetzt habe ich vorhin vom Liebestank gesprochen. Und ich glaube, wir können nur dann mit echter Liebe lieben, wenn unser eigener Liebestank voll ist. Warum? Weil ich glaube, solange unser eigener Liebestank nicht voll ist, wir immer in der Gefahr stehen, dass wir den anderen lieben, nur damit wir es selber wieder empfangen. Dass wir dem anderen Gutes tun, nur damit wir selber dadurch wieder beschenkt werden. Jetzt ist es natürlich nicht verkehrt, beschenkt zu werden. Jetzt ist es nicht verkehrt, auch von anderen Liebe zu empfangen. Aber wenn ich das vom anderen brauche, wenn es mir letztendlich nur darum geht in der Beziehung, dass ich vom anderen etwas bekomme, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es nicht gesund wird auf Dauer in der Beziehung. Dann erwarte ich vom anderen, dass er meinen Liebestank füllt, was zum einen der andere gar nicht in der Lage dazu ist, was ihn total überfordert oder sie total überfordert und das Ganze letztendlich nur zu Frust führen kann. Und auf der anderen Seite ist mein Liebestank dadurch immer noch nicht gefüllt. Das heißt, unser Liebestank muss erstmal von der Liebe Gottes gefüllt sein. Und jetzt meine ich damit nicht, ihr müsst Gott noch um mehr Liebe bitten, weil es noch nicht ausreicht, wie sehr er euch liebt, sondern Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die Liebe schon komplett da ist. Weil sie ist da. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, wenn ich aus dieser übersprudelnden Liebe Gottes lebe, dann kann ich auch völlig frei die Liebe weitergeben. Dann geht es am Ende auch nicht mehr um mich, weil ich bin zufrieden. Du hast gerade gefragt, ja, das Thema Selbstliebe. Wie kann ich auch auf mich selber Acht haben? Wie kann ich letztendlich auch da mit einer gesunden Identität leben, mit einer Zufriedenheit leben? Das geht nur dann, wenn ich mich von Gott geliebt weiß. Wenn ich weiß, alles, was ich bin, alles, was ich habe, habe ich in ihm. Und wenn ich alles in ihm habe, dann kann mir auch genommen werden, was will. Jesus kann mir nicht genommen werden. Das ist die Grundlage. Okay. Auch das hört sich vielleicht jetzt schön und einfach an. Okay, Liebestank füllen und so weit, dann sind wir soweit fertig, dann haben wir alles geschafft. Aber wie geht das? Wie kriege ich diesen Liebestank gefüllt? Und ich möchte es mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ihr mich so seht, ich bin vom Hauttyp so jemand, da braucht es nicht viel Sonne und ich werde relativ schnell rot. Da reicht schon fast manchmal der Blick in den Wetterbericht, dass es am nächsten Tag die Sonne scheint und der Sonnenbrand fängt schon an. Braun ist mir völlig fremd, wenn ich mich nicht in den Dreck lege, werde ich nicht braun. Was bedeutet es? Wenn die Sonne draußen scheint und ich mich jetzt nicht motzmäßig einschmiere, dann wird automatisch, wenn ich in die Sonne rausgehe, wird das was mit mir machen, das wird mich verändern. Jetzt kann ich sagen, nee, heute habe ich keinen Bock auf Sonnenbrand, ich gehe raus, ich lasse mich von der Sonne heute nicht verändern. Hilft nichts. Das Einzige, was ich tun kann, ist entweder drin bleiben oder eben mich so anziehen, anpacken, was weiß ich, was alles, im Schneeanzug durch den Sommer laufen, dann wird wahrscheinlich da nicht viel passieren. Was will ich damit sagen? Wenn ich in die Sonne hinaus trete, dann wird die Sonne mich verändern. Jetzt in dem Fall finde ich es eher nicht so cool. Ihr, die ihr schön braun werdet, ihr findet es wahrscheinlich eher schön, dann von der Sonne verändert zu werden. Aber Sonnenbrand mag ich nicht. Aber was bedeutet das in Bezug auf diesen Liebestank? Es bedeutet, dass wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, wenn wir uns Jesus nähern, dann wird es uns verändern. Und dann gibt es da auch gar keine Option, ja, macht es jetzt was mit mir oder nicht, sondern dann wird mich das verändern. Da, wo wir die Gemeinschaft mit Gott haben, da, wo wir in seiner Nähe sind, da wird auch ich mich verändern. Und ich kann mich natürlich dem Ganzen entziehen. Ich kann schauen, dass ich fernbleibe von Jesus. Ich kann mich irgendwo in den Schatten zurückziehen. Aber wo ich ins Licht trete, da macht es was mit mir. Wie kann ich also zu dieser wahren Liebe kommen? Es bedeutet letztendlich, die Nähe Gottes zu suchen. Und da kommen wir zum letzten Punkt, nämlich zu dem Punkt, Liebe betet. Liebe betet, das Gebet ist die Grundlage von der Liebe als Lifestyle. Und da stecken verschiedene Aspekte drin. Nämlich zum einen, weil das Gebet letztendlich bedeutet, dass ich meine Beziehung zu Gott pflege. Es bedeutet einfach, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, der mich liebt. Es bedeutet einfach, Zeit mit jemandem zu verbringen. Und glaubt mir, das kennt auch ihr alle, gute Beziehungen leben davon, dass man Zeit miteinander verbringt. Eine gute Freundschaft lebt davon, dass ich mit dem anderen auch Zeit verbringe. Dass ich dem anderen nicht immer nur sage, wie wichtig er mir ist oder sie mir ist, sondern dass wir einfach auch miteinander Dinge machen. Eine gute Ehe lebt davon, dass ich mit meiner Frau auch Qualitätszeit verbringe. Klar, man kann im Alltag auch viel nebenher leben, aber die Gefahr besteht auch, dass man aneinander vorbeilebt irgendwann. Das heißt, es braucht Zeit zu zweit. Es braucht Zeit, dass man auch offen und ehrlich über die Dinge spricht, die einem wichtig sind, auch über die Dinge, die einen stören, die herausfordernd sind. Dass man auch Konflikte miteinander bespricht. Und so ist es auch mit Gott. Wenn wir wachsen wollen in der Beziehung mit Gott, dass wir letztendlich auch dem Ganzen Zeit geben, dass wir Qualitätszeit haben mit ihm, dass wir ihm sagen, was uns wirklich beschäftigt. Und das Coole ist, wir dürfen ihm alles sagen. Alles. Ich finde, das beste Beispiel ist immer Jesus. Jesus ist letztendlich der Mensch gewordene Gott. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Und wenn irgendwer, könnte man meinen, ja, das nicht nötig gehabt hätte, jetzt irgendwie stille Zeit zu machen, dann doch eigentlich Jesus, oder? Wir können doch sagen, er ist doch schon Gott, er ist doch schon vollkommen. Wieso müsste er stille Zeit machen? Wieso braucht er Zeit mit dem Vater? Er hat doch alles. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Jesus verbringt ganze Nächte im Gebet. Warum? Weil er weiß, dass es essentiell ist für sein Leben, dass es nichts Besseres, nichts Wichtigeres gibt, als Zeit mit dem Vater zu verbringen. Und deshalb, Liebe betet, Liebe zu Gott bedeutet, dass wir die Gemeinschaft suchen. Und es geht ja in die gleiche Richtung, das dreht sich ja auch um. Es ist ja nicht nur, weil wir Gott lieben, beten wir, sondern letztendlich durch die Zeit mit Gott wachsen wir auch wieder in der Liebe zu ihm. Dieser Effekt, wie gesagt, auch in Beziehungen, in Beziehung mit meiner Frau, wenn ich Zeit mit ihr verbringe, dann wachsen wir auch wieder zueinander. Der zweite Punkt ist aber der, dass Gebet auch mich verändert. Dass es was mit mir macht, mit meiner Haltung gegenüber anderen. Denkt mal drüber nach. Stellt euch mal alle eine Person vor, mit der es euch wirklich schwerfällt, die euch wirklich auf die Nerven geht. Und ich vermute mal, da fällt uns wahrscheinlich allen jemand ein. Leute, mit denen wir uns schwer tun, sei es in der Gemeinde, sei es in der Familie, sei es in der Schule, sei es auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Menschen, wo man denkt, oh, die Person, wenn nicht da wäre, dann wäre so viel leichter. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mich die ganze Zeit über die Person ärgern und ich kann mit anderen darüber reden, was für ein Idiot die Person XY ist. Oder ich trage das Ganze vor Gott. Und ich fange an. Natürlich kann ich auch vor Gott reden und sagen, Herr, was das für ein Idiot ist. Aber wir merken bei Gott dann schon, wenn ich das ehrlich im Gebet sage, das Problem ist nicht nur der andere. Vielleicht ist auch ein Teil des Problems bei mir, auf meiner Seite. Und ich merke, eigentlich will Gott doch, dass ich die andere Person liebe. Und ich fange an vielleicht für die Person zu beten. Und glaubt mir, wenn ihr anfangt für Menschen zu beten, die euch auf die Nerven gehen, euer Herz wird sich verändern dieser Person gegenüber. Es macht was mit euch. Das heißt, das Gebet verändert uns. Und indem ich für Menschen bete, für die ich keine Liebe empfinden kann, wird genau das passieren, dass ich nämlich anfange, diese Menschen zu lieben. Das mag manchmal ein langer Weg sein, also versteht mich jetzt auch da nicht falsch. Sagt, ich muss nur einfach mal dafür beten und schon ist die Liebe da und perfekt. Ja, so einfach ist es oft nicht. Manchmal vielleicht tatsächlich, aber häufig nicht. Aber Gebet verändert uns. Und auch hier wieder, uns muss bewusst sein, wenn wir mit dieser Liebe, mit wahrer Liebe lieben wollen, von der wir gerade gesprochen haben, wenn wir wollen, dass es eben nicht nur reines Pflichtbewusstsein ist, wenn wir mit der Liebe Jesu einander lieben wollen, dann ist mir doch völlig klar, dass ich das gar nicht kann. Dass selbst die Menschen, die ich eigentlich liebe, wie meine Frau, ich nicht so lieben kann, wie es im Epheser 5 heißt. Da heißt es ja, ihr Männer liebt eure Frauen. Wie sollen wir sie lieben? Wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sich selbst für sie dahin gegeben hat. Das ist der Anspruch. Und ich kann natürlich sagen, wow, meine Frau, das kriege ich gut hin, die liebe ich ganz gut. Aber wenn ich den Vergleich ziehe zu Jesus, wie er uns liebt, dann merke ich, puh, da fehlt doch noch vieles. Ich kann es nicht. Und deshalb brauchen wir Jesus. Und deshalb brauchen wir auch das Gebet, weil nur er uns mit dieser Liebe beschenken kann, die in unserem Herzen gar nicht ist. Und dieses Gebet verändert uns. Und der dritte und letzte Aspekt an der Stelle, Gebet ist letztendlich das Beste, was ich für andere tun kann. Gebet ist das Beste, was ich für andere tun kann. Was bedeutet das? Naja, wenn ich anderen Gutes tun kann, dann kann ich natürlich einerseits versuchen, sie mit irgendwas zu beschenken, ihnen Komplimente machen oder was auch immer. Aber ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist füreinander zu beten. Das heißt natürlich nicht, das andere lassen und nur noch füreinander zu beten. Die anderen Dinge dürfen wir trotzdem tun. Es ist auch wichtig, auch unsere menschliche Seite im Blick zu haben. Aber lasst uns mal schauen, was tut Paulus denn? Und wenn wir wieder in den Philipperbrief springen, in dem wir jetzt gerade ja schon waren und den ich euch ja schon aufgegeben habe, den ihr dann nochmal in Ruhe nachlesen dürft, da beginnt Paulus den Brief mit Gebet. Und, große Überraschung, er tut es nicht nur im Philipperbrief, sondern in allen anderen Briefen auch. Das Erste, was Paulus für die Gemeinden tut, ist, er betet. Jetzt wäre die nächste große Frage, ja, was betet er denn? Und ich möchte es mal lesen. Er fängt damit an in Vers 3, in Philipper 1, Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Paulus sagt, das Erste, was ich tue, wenn ich an euch denke, ist dafür zu danken, was Jesus in eurem Leben getan hat. Merkt ihr was? Wenn ich für andere bete, fange ich erstmal damit an, nicht nur das Negative zu sehen. Paulus fängt damit an zu danken. Und er tut es auch bei Gemeinden, bei den Korinthern zum Beispiel, wo wir merken, da gibt es doch viele Kritikpunkte, viele Reibungspunkte zwischen Paulus und der Gemeinde. Und trotzdem das Erste, was er tut, ist, er dankt für das, was Gott im Leben des anderen tut. Wie wäre es mal, genau damit anzufangen, wenn wir füreinander beten, dass wir anfangen zu danken, Herr, es ist so genial, was du im Leben von den Leuten in meiner Gemeinde tust. Es ist so genial, was du im Leben von anderen tust. Und das Zweite ist aber dann auch die Bitte. In Vers 9 sagt er dann und folgenden, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Schaut mal die ganzen Paulusbriefe euch an und vergleicht mal die Gebetsanliegen, die Paulus betet für die Gemeinde. Das Interessante ist, er bittet immer für geistliche Anliegen. Ihm geht es nicht darum, dass es ihnen in irdischer Hinsicht gut geht, dass all die Probleme, die sie haben, aus dem Weg geräumt werden. Er bittet nicht mal in den Fällen, wo Verfolgung ist, dafür, dass Verfolgung aufhört. Wofür bittet er? Er bittet dafür, dass in der Verfolgung die Christen in der Gemeinde dort den Verfolgern mit Liebe begegnen. Er bittet darum, dass sie wachsen in der Liebe, im Glauben, in der Erkenntnis, dass sie geistlich vorwärts kommen. Das sind die Gebetsanliegen von Paulus. Und jetzt will ich nicht sagen, dass wir nicht auch für die anderen Sachen beten dürfen. Ich glaube, darum geht es jetzt hier nicht. Aber was hat Priorität in unserem Gebet? Was ist das Beste, was wir füreinander tun können? Wir können dafür beten, dass wir im Glauben wachsen. Oder, wenn ihr für diejenigen betet, wo ihr sagt, die kennen Jesus ja noch gar nicht, ja, dann betet doch genau dafür, dass sie Jesus kennenlernen. Dass sie erkennen dürfen, wer er ist. Warum ist das das Wichtigste, was wir füreinander tun können? Weil das ist, was Ewigkeitswert hat. Das ist das, was am Ende Bestand hat. All die guten Dinge in dieser Welt, die auch alle wichtig sind, wie gesagt, versteht mich da nicht falsch, die vergehen irgendwann wieder. Aber das sind die Dinge, die ewig bleiben. Und ich glaube sogar, dass wir auf diese Gebete Gebetserhörungsgarantie haben. Weil wenn wir so beten, dann beten wir im Willen Gottes. Was meine ich damit? Dass es vielleicht sich nicht so erfüllt, wie ich meine. Aber dass wenn wir bitten, dass Gott am Wirken ist, dass er Wachstum schenkt, das sind Gebete, die er erhört. Wie gesagt, auch wenn es vielleicht das Wachstum anders aussieht, als ich mir das vorstelle, auch wenn es vielleicht in anderen Zeiträumen ist, als ich mir das vorstelle. Aber wir haben die Verheißung, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass er in uns wirkt. Deshalb lasst uns dafür beten. Füreinander. So, was heißt es jetzt also? Zusammengefasst, Liebe als Lifestyle. Es bedeutet, dass wir erstmal damit anfangen müssen, dass unser Liebestank gefüllt ist. Dass wir uns darüber im Klaren sind, dass Jesus uns liebt und dass wir aus dieser Liebe heraus leben dürfen. Und wenn ihr, wie gesagt, Zweifel habt, dann lest die Bibel, beschäftigt euch mit seinem Wort und lasst euch davon ermutigen und euch immer wieder klar sagen, ja, er hat alles für mich getan. Und aus dieser Liebe heraus wollen wir jetzt halt auch lieben. Wir wollen uns von Jesus verändern lassen durch seinen Geist, dass er uns dazu befähigt, auch zu lieben. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben dieses Gebet, diese Gemeinschaft mit Jesus, dieses sich verändern lassen und diesen Blick auch füreinander haben. Und das wünsche ich mir, dass Liebe zum Lifestyle wird. Dass wir nicht geprägt oder dass wir unser Leben nicht immer wieder nur leben mit kleinen Taten der Liebe, sondern dass es was Normales ist. Dass wir uns nicht anstrengen müssen, einander zu lieben, sondern dass es einfach aus uns rausfließt. Und das geht eben nur mit diesem Blick auf Jesus. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, und du kennst unsere Herzen und du siehst, wie schnell wir uns immer wieder von dir wegdrehen, wie uns andere Dinge wichtiger werden, wie wir vielleicht oft auf andere schauen, vielleicht andere mögen oder auch nicht mögen, aber die Liebe doch oft weit weg ist, dass es nicht wahre Liebe ist, die uns antreibt. Und da möchte ich dich wirklich bitten, dass du unsere Herzen veränderst, dass du uns dazu befähigst, einander zu lieben, so wie du uns geliebt hast. Und deshalb möchte ich dich bitten, Herr, lass uns lieben, denn du hast uns zuerst geliebt. Dir sei Lob und Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.